Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Britta Sembach besucht mich heute und wir sprechen über späte Trennung. Hallo Frau Sembach, schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Lütkehaus, ich freue mich auch.
Stellen Sie doch gern mal zum Einstieg vor.
Ja, ich bin Journalistin und Autorin von, wie meine Agentin sagt, emotionalen Sachbüchern über Vereinbarkeitsfragen und Familienpolitik und Coach und Mediatorin, da sind wir ja Kolleginnen.
Sehr schön, tolle Kombination. Eines Ihrer emotionalen Sachbücher ist auch der Grund für unser Gespräch heute, weil das meine Neugier geweckt hat. Ein tolles Buch und das heißt Die Kümmerfalle. Erzählen Sie uns doch mal, wie Sie darauf kamen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, worum es Ihnen da geht.
Ja, meine Co-Autorin Susanne Gasowski und ich beschäftigen uns eben seit über 10 Jahren mit Vereinbarkeitsfragen und Familienpolitik. Und das ist im Grunde eine Trilogie. Es fing mit Vereinbarkeit an und das ist jetzt das dritte Buch, wo wir im Grunde so Frauenlebensläufe abbilden und uns dann aufgefallen ist in unserem mittleren Alter, dass die Trennungen zunehmen und vor allem eben in der Lebensmitte. Und da wir immer so ein bisschen politisch-historisch gucken, haben wir gesagt, das kann ja nicht nur uns passieren oder unseren Freundinnen, da muss ja gesellschaftlich irgendwie was los sein und haben uns das dann genauer angeguckt.
Und genau das hat auch meine Neugier geweckt und darüber sprechen wir heute, über späte Trennungen und was bei denen anders ist als bei frühen Trennungen. Spät ist da gemeint nach einer langen Ehe, aber auch in dem späteren Lebensalter. Sie hatten eben schon angesprochen, da hat sich vielleicht gesellschaftlich was gewandelt. Wie ist denn das so? Wie häufig gibt es heutzutage späte Trennungen? Wie war das vielleicht früher anders?
Ja, genau, das ist sehr interessant. Also die Scheidungszahlen gehen interessanterweise sogar zurück, aber die Zahlen der späten Trennungen steigen. Und die meisten Trennungen finden mittlerweile zwischen 40 und 50 statt. Und natürlich hat das was mit einem gesellschaftlichen Wandel zu tun, dass Scheidung früher eben nicht so akzeptiert war. Und wir schreiben das auch in unserem Buch. Wir haben einfach eine individuellere Gesellschaft, größere Freiheiten, mehr Frauenerwerbstätigkeit. Frauen sind unabhängiger geworden. Dadurch haben sie mehr Freiheiten und sich auch aus unbefriedigenden Ehen zu entfernen. Ja, und wir heiraten alle später. Das ist ja auch interessant. Das Heiratsalter steigt. Dadurch sind die Ehen natürlich dann erst in einem späteren Lebensalter 10, 15, 20 Jahre alt sozusagen. Und dann tauchen eben die Probleme auf. Und wir haben alle einfach ein wahnsinnig langes Leben zu gestalten. Und da ist so eine Ehe schon eine große Herausforderung.
Ich habe eben schon herausgehört zu haben, dass es viel auch an den Frauen liegt, also dass Frauen eher den Schritt in die Trennung gehen. Ich erlebe das oft in meinen Mediationsausbildungen, dass da nicht nur 20-Jährige, 30-Jährige sitzen, sondern auch Frauen Mitte, Ende 50, die sagen, ich will jetzt nochmal beruflich neu durchstarten. Das war ja in meiner Elterngeneration jetzt auch nicht so üblich. Die sind dann auch, als die Kinder aus dem Haus waren, jetzt nicht, die meisten nicht nochmal so richtig in Beruf eingestiegen. Was nehmen Sie da für Veränderungen wahr bei Frauen? Sagen wir mal Mitte 50, so als Beispiel.
Ja, ganz spannendes Thema. Beruflich durchstarten, weiß ich gar nicht so genau. Also es kommt drauf an, ne, wie so die Erwerbsbiografie ist. Wenn das eine Frau ist, die fest im Sattel sitzt und dann eben feststellt, naja, diese Familie oder diese Ehe ist irgendwie nicht mehr so interessant und kann sich gut vorstellen, das dann alleine weiter zu gestalten, dann ist das so. Spannend ist aber auch, finde ich, dass Frauen emotional da viel sozusagen differenzierter aufgestellt sind. Ich habe dann mit einem Alters- und Zukunftsforscher gesprochen, der sich mit späten Trennungen beschäftigt, dass Frauen weniger bereit sind, Dinge hinzunehmen ab einem gewissen Alter. Und wenn die dann eine Freiheit haben, dass die Kinder groß sind und nicht mehr so gebraucht werden, sind Frauen öfters eher bereit, für ihre emotionale Zufriedenheit zu sorgen, also sowohl emotional wie beruflich. Und sind einfach unabhängiger und gehen dann solche Schritte und sind freier und ehrlich gesagt auch oft mutiger.
Also auch höhere Erwartungen an die eigene Lebenszufriedenheit. Das war vielleicht in vor 2 Generationen auch nochmal anders.
Genau, an ein gutes Leben. Also wir fragen uns ja alle in der Lebensmitte, ich glaube fast alle. War es das jetzt oder kommt da noch was? Und wenn ich dann Entscheidungsmöglichkeiten habe, wie gesagt, in einer veränderten Gesellschaft, wo es mehr Freiheiten gibt, wird diese Frage eben oft mit, ja, ich will noch mal was Neues versuchen, beantwortet.
Bevor wir gleich darüber reden, was konkret bei späten Trennungen anders ist als bei frühen, Würde mich tatsächlich noch mal interessieren, wie Sie das erleben, was sich wirklich so geändert hat in der Rollenverteilung in Ehen. Ich habe da so meine eigenen Beobachtungen, aber natürlich habe ich wie in meinen Mediationsausbildungen nur einen kleinen Ausschnitt der Bevölkerung. Deswegen haben Sie da mit Ihren Büchern und Ihrer Recherche einen ganz anderen Überblick.
Ja, das fände ich jetzt mal spannend, das abzugleichen, weil wir schreiben ja schon auch viel aus der Perspektive der Frauen. Und es ist so, dass ein Großteil der Trennung von Frauen ausgeht. Gleichzeitig haben Frauen trotzdem wirtschaftliche Nachteile, weil natürlich die Einkommensverteilung immer noch so ist, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Deshalb habe ich eben so darauf bestanden, emotionale und berufliche Zufriedenheit. Frauen gehen Risiken ein für eben ein höheres Gut vielleicht, für mehr Freiheit, für mehr Zufriedenheit. Aber sie gehen auch eben enorme finanzielle Risiken ein. Und es ist ja einfach immer noch so, dass wir eine hohe Teilzeitquote haben, dass Frauen wirklich weniger verdienen. Wir haben diesen riesigen Pension Gap. Frauen haben 41% weniger Rente als Männer in Deutschland immer noch. Also wir haben diese wirtschaftlichen Hintergründe, die das dann schon verändern.
Was meine Beobachtung dabei ist, ich würde aber auch nach Generationen unterscheiden. Ich schreibe ja auch zum Thema Generationen. Ich bin Generation X und die meisten meiner Freundinnen haben studiert, daher kennt man sich ja meistens, so wie ich auch. Und bei den meisten war es aber tatsächlich so, sobald die ersten Kinder da waren, war die Frau erstmal zu Hause. Also bis gleich ausgebildet, aber dann war doch die Rollenverteilung nicht viel anders als bei unseren Müttern und Großmüttern, wenn die auch viele wieder früher eingestiegen sind. Hier ist auch bei jeder anders. Bei den ganz Jungen jetzt habe ich den Eindruck, dass da schon die Frauen weiterarbeiten oder mehr arbeiten. Gleichzeitig bin ich mir aber auch nicht sicher, ob das dann nicht noch mehr Verantwortung bedeutet. Ich kenne aber auch einige Männer, ich kann aber nicht einschätzen, wie repräsentativ das ist, die sehr engagiert sind. Ich lebe aber auch in Berlin und ich arbeite mit Menschen zusammen, die auch aus ähnlichen beruflichen Feldern kommen. Deswegen weiß ich nicht, wie repräsentativ das für ganz Deutschland ist und alle Bevölkerungsgruppen. Aber das sind meine Beobachtungen, ganz kurz gesagt, die natürlich nicht repräsentativ sind.
Ja, da gibt's ja ganz viel Forschung dazu. Da geht's sozusagen um Milieus, ne? Es geht um verschiedene gesellschaftliche Schichten und so. Und da leben Leute unterschiedliche Lebensentwürfe. Es ist in der Tat so, dass man, also ich bin ja ganz viel eben so feministischen und Care-Arbeitskanälen unterwegs. Und es ist schon zu bemerken, dass die aus einem bestimmten Milieu Jüngere versuchen, das ist halt unser Hauptthema, Care-Arbeit besser zu verteilen. Das ist ja genau die Krux, ja. Wie teilen wir Sorgearbeit und Erwerbsarbeit auf? Und da gibt es ein gewisses Milieu, was unheimlich darauf achten möchte, dass die Care-Arbeit halbe-halbe verteilt wird, um auch beiden gleich große Erwerbschancen zu ermöglichen. Das gelingt manchmal, aber dann haben wir es ja auch noch mit dem Leben und der Welt zu tun und mit den Bedürfnissen von Kindern. Also viele moderne Mütter sind ja, oder sind wir, glaube ich, ja alle, sind dann erstaunt, dass das Kind aber trotzdem mehr Mama will. Also wir müssen uns ja immer alle an das Leben und auch vor allem an die Menschen, um die wir uns kümmern, anpassen. Also da kommt dann das Leben schon mal gerne dazwischen bei all diesen hehren Vereinbarkeitszielen. Und wir haben einfach Karrierehindernisse für Frauen immer noch strukturelle enorme in Deutschland und die dürfen wir da nicht wegreden.
Genau, deswegen lassen Sie uns nochmal zurückkommen, auch zu der Unterscheidung. Was ist anders? Welche anderen Themen, welche anderen Herausforderungen, vielleicht auch Sorgen kommen auf bei einer Trennung mit, bleiben wir mal bei Mitte 50 im Vergleich zu einer Trennung mit Anfang 30 und kleinen Kindern?
Ja, genau, die sind natürlich enorm unterschiedlich. Also je nachdem, wie man gelebt hat oder wie Frau gelebt hat, wenn sie jetzt zum Beispiel einen Großteil der Sorgearbeit übernommen hat und nur Teilzeit gearbeitet hat, nur in Anführungszeichen, dann hat sie natürlich Schwierigkeiten, wieder einen Vollerwerbsjob zu finden. Sie ist in einer anderen Lebensphase. Sie hat Schwierigkeiten. Also der Arbeitsmarkt hat jetzt nicht unbedingt, obwohl wir so einen Fachkräftemangel haben, auf Frauen Mitte 50 gewartet. Die haben auch ein anderes Leben gelebt, ja, also die haben auch ihre Familien anders gelebt, für die war Familie zentral und sich da neu zu orientieren und sozusagen von Familienleben wieder voll auf Erwerbsleben umzuschwenken, ist auch eine innere Herausforderung. Und die Forschung sagt ja auch, dass eben späte Trennungen für Männer ganz andere Auswirkungen haben als für Frauen. Und für Frauen haben sie finanzielle Nachteile, weil, wie gesagt, ne, die Einkommenssituation einfach immer anders ist. Und Frauen brauchen eigentlich ein Leben lang, wir haben ja in Deutschland diese Mutterschaftsstrafe, nennt man das, ne, diese enormen Einkommensverluste durch Teilzeitarbeit, durch Kinder bekommen. Und die kann man nicht aufholen. Das heißt, es hat für Frauen, wenn sie sich spät trennen, haben sie wahnsinnige Nachteile in der Rente. Und sie haben soziale Vorteile, sagt so die Forschung. Männer sind so sozial sozusagen beschädigt, wenn sie sich trennen, weil die Frauen oft das ganze soziale Umfeld organisiert haben, ne? Weil dann ein ganzes Leben auseinanderbricht und Frauen behalten das, weil es ein riesiges funktionierendes Netzwerk. Aber die finanziellen Einbußen sind trotzdem enorm, egal wie viele Freiheiten und so man da hat. In der Regel, also in der Mehrheit. Es gibt natürlich Ausnahmen.
Lassen Sie uns dabei mal bleiben. Das ist, glaube ich, für die meisten das brennendste Thema oder auch die brennendste Sorge, wie es finanziell weitergeht. Also oft kein eigenes Einkommen oder keins, das für die reicht, um allein sein Leben zu finanzieren. Sie sagen jetzt, beruflich ist es schwieriger, wieder einzusteigen oder aufzustocken. Hängt natürlich auch ein bisschen von der Qualifikation ab und wird schwieriger, wenn man eine lange Pause gemacht hat, Stichwort Digitalisierung und so weiter. Und tatsächlich ist es heute eher möglich, mit Mitte 50 zumindest einen Job zu wechseln, weil eben Fachkräfte fehlen und man auch sich ein bisschen Ältere anguckt. Und das war früher ganz anders. Da hat man ab 40 schon große Probleme gehabt. Aber wieder einsteigen kann schwierig sein, eben weil auch sich einiges getan hat in den letzten Jahren in den Arbeitsweisen. Also das ist, und lassen Sie uns da nochmal bleiben, auch vielleicht im Hinblick auf Rente. Was bedeutet das? Ich meine, ich bin die Juristin, ich kann jetzt erklären, wie das alles rechtlich ist, aber vielleicht lassen wir das mal beiseite. Dazu habe ich auch andere Folgen aufgenommen mit Herrn Göge zu Finanzen zum Beispiel, machen wir in die Shownotes. Aber vielleicht so als Überblick nochmal, was ist da alles anders? Also man hat weniger Einkommen, man hat weniger berufliche Chancen mit, sagen wir mal, Mitte 50 und jetzt noch mal zur Rente. Da haben Sie ja auch einiges dazu in dem Buch schön aufgeführt.
Ja, also mit der Rente bei Frauen mit in späten Trennungen ist es natürlich so, es ist immer von Vorteil, wenn man lange verheiratet war, weil wir in Deutschland ja immer noch diese wunderbare Regelung des Versorgungsausgleichs haben. Das heißt, Frauen bekommen ja die Rentenpunkte aus der Dauer der Ehe. Jetzt ist es aber so, dass sie natürlich nur für die Dauer der Ehe diese Rentenpunkte bekommen. Aber das ist anders als in anderen Ländern eben immerhin noch so ein kleiner Grundstock. Problematisch wird es dann eben ab 55, dann ja, wir müssen ja bis 67 in unserer Generation arbeiten, nochmal so viele Rentenpunkte anzusammeln, die dann eben eine auskömmliche Rente sichern. Und deshalb ist es halt unheimlich wichtig, dass man in so einer späten Trennung eine gute Regelung mit seinem Ex-Partner findet. Und das ist ja unser großes Thema, dass diese Dinge innerhalb der Partnerschaft geregelt werden müssen und am liebsten, bevor sie zu Ende geht. Denn wenn sie erstmal vorbei ist, das wissen wir beide als Mediatorinnen ja auch besonders, dann ist es mit Vertrauen, Wohlwollen und Goodwill meistens nicht mehr so weit her. Und was wir in Deutschland halt auch haben, was wirklich, finde ich, ein Drama und ein Skandal ist, was die Bundesregierung auch schon in ihrem Gleichstellungsbericht festgestellt hat, die Bereitschaft zur nachehelichen Solidarität ist in Deutschland, ausgerechnet in Deutschland, enorm gering ausgeprägt. Das heißt, viele Männer vor allem, die ja mehr verdienen, sehen nicht mehr ein, dass sie nach dem Ende dieser Versorgungsgemeinschaft, wo Frauen die größere Kümmerarbeit geleistet haben, immer noch in der finanziellen Verantwortung sind. Und damit werfen sie Frauen auch oft aufs Sozialsystem zurück, was ich einen besonderen Skandal finde, weil ich finde, die Verantwortung muss in die Partnerschaft und nicht an den Staat zurückgegeben werden. Und wir haben eben ganz viele Frauen, die keinen Unterhalt für ihre Kinder kriegen oder die eben auch den ihnen zustehenden Unterhalt nicht kriegen. Und das finde ich, ist einfach nicht in Ordnung, ne? Das muss eigentlich dahin, wo es hingehört, wo die Fürsorgearbeit geleistet wurde, in die Familie, auch wenn sie nicht mehr besteht, ne?
Das schreiben Sie auch sehr deutlich in Ihrem Buch. Was könnten Frauen denn da anders machen? Die Politik können wir beide jetzt im Moment nicht ändern. Sie haben da ja auch
Genau.
klare Ansichten und die ist wirklich sehr lesenswert, was Sie da in Ihren Büchern dazu schreiben. Jetzt erstmal doch wieder aufs Individuum geschaut. Was können Frauen denn anders machen? Ich habe zum Beispiel ab und zu nicht allzu oft Mediation am Anfang von Ehen und nicht am Ende der Ehe. Was haben Sie denn da für Ideen an Frauen, die uns zuhören, wie sie sich frühzeitig Gedanken machen können und auch mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin besprechen?
Ja, das finde ich genial, Mediationen am Anfang von Ehen, weil ja genau da eben noch dieser gute Wille und die Bereitschaft, ne, gute Lösungen zu finden. Und genau das, da geht es auch hin. Wir sagen immer, wir brauchen, wir können, wie Sie richtig sagen, die Politik können wir nicht ändern. Da gibt es auch keinen Veränderungswillen. Da ist die Tendenz in eine ganz andere Richtung. Da wird ja immer Vollerwerbstätigkeit von allen Menschen gefordert. Nein, man muss sich mit dem Partner zusammensetzen, der Partnerin, und Regelungen treffen, wie Kümmerarbeit individuell abgesichert wird. Und zwar in Form zum Beispiel eines positiven Ehevertrags. Wir haben ja alle noch dieses Bild, Eheverträge sind Verträge, wo meistens ein Gutverdiener den anderen ausschließt. Ne? Das finde ich ist so das, was man so zu Ehevertrag versteht. Aber wir brauchen neue Eheverträge. Wir brauchen eine Verhandlung darüber, wie viel ist meine Kümmerarbeit wert und wie gleich derjenige oder diejenige, das kann ja auch sein, der oder die mehr verdient, diese Kümmerarbeit aus. Gibt es eine private Rentenversicherung? Wird Geld angespart, um eine Eigentumswohnung zu kaufen, wenn wir jetzt in einem gewissen Einkommensniveau sind? Wird überhaupt Geld zur Seite gelegt? In welcher Form? Also wir haben ja so ein Beispiel auch mal, ne, dass ein Lego-Spielzeug weniger gekauft wird im Monat, dass das einfach bewusst ist und gesagt hast, das geht in deine Alterssicherung, weil du mehr Kümmerarbeit leistest. Und das, da passt das genial, dass sie das machen. Das ist ja genau so ein Thema für ja für vor- oder früheheliche Mediationen, was ja dann noch keine Konfliktmoderation ist, sondern ein Gespräch mit Unterstützung, wo man schwierige Themen besprechen kann. Und Geld, das ist ja das super Interessante oder ist ja eigentlich naheliegend, ist eins der schwierigsten Themen überhaupt.
Ja, das ist dann fast schon eine präventive Mediation, aber ich hatte da schon einige, die wirklich Konflikte schon haben, aber halt früh gedacht, die Konflikte, also die waren aber schon da, da waren sehr unterschiedliche Auffassungen. Insofern ist es, glaube ich, auch eine gute Idee. Und bei Geld geht es nie nur um Geld, das wissen wir beide, da geht es um Anerkennung und Wertschätzung und eben auch ganz banal, wie geht's weiter, also auch welche Freiheit habe ich? Und ich hatte mal ein Paar in der Mediation, die kamen, als die Frau schwanger war mit dem ersten Kind, also früh genug, sage ich mal. Ich habe da übrigens auch mit Eva Schwittek eine Folge zu aufgenommen, zu Eheverträgen am Anfang der Beziehung. Und die haben geregelt, dass sie erstmal zu Hause bleibt mit den Kindern. Das passte aber auch viel da, weil er Freiberufler war und von zu Hause arbeitete. Und für alle Monate, die sie nicht arbeitete, hat er ihr so eine Art Gehalt überwiesen, nenne ich es jetzt mal, wie das rechtlich dann später so, das lassen wir es mal weg. Und dadurch hatte sie ein durchgehendes Einkommen und konnte dann auch in ihre Altersversorgung und so weiter einzahlen. So Möglichkeiten gibt's und wie so oft, das sage ich auch ständig in der Mediation und hier, wenn Menschen sich einig sind, haben sie so viele Möglichkeiten, Dinge zu regeln. Und das wird natürlich viel, viel weniger an Spielraum, wenn sie sich nicht einig sind. Und das, da haben sie völlig recht. Nach einer Trennung ist es eben auch schwierig, weil mindestens eine Person verletzt und enttäuscht ist und da eben der Wille vielleicht nicht so groß ist, auch was Sie eben sagten, das kannte ich gar nicht, die Untersuchungen, dass da immer weniger Bereitschaft ist, tatsächlich sich weiter zu versorgen. Vielleicht hängt das auch mit diesem Gleichstellungsgedanken an, der dann irgendwie nach hinten losgeht, oder?
Genau, so ist das, genau. Also das ist einerseits der Gleichstellungsgedanke, dass sozusagen so ein gesellschaftlicher Konsens ist, jeder kann ja für sich selber sorgen, jeder und jede vor allem. Und das sagen wir ja auch immer, das ist so ein bisschen so eine Lüge, der wir alle aufgesessen sind, weil das ja nicht stimmt. Weil Menschen, die sich um andere kümmern, erstens auch arbeiten, das ist ja das Erste, dass wir das nicht als Arbeit wertschätzen, sondern dass wir ja in einem Umfeld leben, wo nur Erwerbsarbeit als Arbeit zählt. Und das ist ja auch, da kommen wir wieder zu der Rente. Das ist ja auch dieses Thema, nur Erwerb sichert Rente. Wir haben keine Strukturen, um Care-Arbeit, Kümmerarbeit eben auch finanziell so abzubilden, dass die sie lange leisten, dann auch davon im Alter vor allem leben können oder abgesichert sind. Ja.
Was können denn Frauen, die sich in so einer Lebensphase und Trennung befinden? Also wir hatten gerade besprochen, was können Junge machen, frühzeitig das besprechen und gute Lösungen erarbeiten, idealerweise einvernehmlich. Aber was können Frauen, die jetzt Mitte 50 sind und uns zuhören, sagen, ja, das haben wir nicht gemacht vor 30 Jahren. Was können die machen, wenn für sie die Trennung und die damit einhergehenden Herausforderungen wirklich belastend sind? Wo können die sich Unterstützung suchen? Wo Rat? Wo Hilfe?
Ja, das ist enorm herausfordernd, aber zum Glück haben wir ja in Deutschland ein wahnsinnig gutes Hilfesystem. Ne? Also wir haben ja ein riesiges Netz von kirchlichen und freien Trägern, von Beratungsstellen. Man kann sich ja auch kostenlosen juristischen Rat holen. Aber ich sag mal, gerade als Mediatorin ganz defätistisch, im Zweifelfall hilft auch nur ein guter Scheidungsanwalt. Je nachdem, wie das ist, also mir bricht ja immer das Mediatorinnenherz. Aber je nachdem, wie die Situation ist, muss man, achso, und das ist wirklich spannend, das haben wir auch in unseren Büchern geschrieben. Ich würde Frauen ermutigen, also das ist interessant, gerade wenn man auch größere Kinder hat, eben durchaus für ihre Rechte zu kämpfen. Denn was viele Frauen machen, ist, wir sind Beziehungsmenschen. Und gerade wenn wir Kinder großgezogen haben, verzichten sie auf viele Sachen, die ihnen zustehen, um die Beziehung zu den Kindern und auch zu dem Ex-Partner nicht zu gefährden. Und das ist ein ganz schmaler Grat, aber ich würde ermutigen, für seine eigenen Rechte einzustehen und sich da wirklich gut zu informieren. Und gleichzeitig, weil wir ja Beziehungsmeisterinnen sind, bin ich der Meinung, dass man das schaffen kann, eben gerade das Verhältnis zu den Kindern nicht so doll zu belasten und trotzdem seine eigenen Interessen durchzusetzen. Also ich sage das deshalb, weil ich das im Umfeld viel erlebe, wo dann ja bekannte Freundinnen sagen, ich bekomme gar nicht dies und das und ich lebe jetzt von ganz wenig Geld und ich muss nur mich unheimlich anstrengen. Und wenn ich dann sage, die hätte doch viel mehr zugestanden, sagen sie, na ja, aber da war ja noch das Kind und ich wollte nicht, dass das Kind von einem schlimmen Streit mit dem Vater erfährt oder davon belastet wird. Und da sind wir bei den späten Trennungen. Der Vorteil ist, wenn Kinder größer sind, haben die ihr eigenes Bild und man hat eine größere Macht, die zu schützen. Ich glaube, man kann das gut gestalten. Ich sage mal, ich hoffe es sehr. Aber was mich halt wirklich umtreibt, ist, dass Frauen auf sehr viel verzichten. Ich sag mal in Anführungszeichen, der Liebe wegen oder der Beziehungen wegen. Und ich glaube, dass das so nicht sein muss.
Das kann auch ein gutes Beispiel vielleicht sein, wo es hilfreich sein kann, Rechtsrat einzuholen und sich rechtlich vertreten zu lassen. Dann hat man so ein bisschen vom Tisch tatsächlich. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig rausgehört habe. Über Kinder sprechen wir ja noch in einer anderen Folge, da freue ich mich auch schon drauf. Ob ich das richtig rausgehört habe, dass die Eltern oder die Mutter in unserem Beispiel, wir reden jetzt mehr über Mütter, gibt natürlich auch Väter und so weiter, wissen wir, dass die Mütter auch Vorbild sind ihren Kindern gegenüber. Wie gehe ich mit schwierigen Lebenssituationen um? Wollten Sie das auch andeuten oder habe ich das reingelesen?
Das haben Sie reingelesen, aber das finde ich ganz toll, dass Sie das ansprechen. Genau, also Eltern sind ja immer Vorbild. Aber genau, das Vorbild. Ich wollte mehr so darauf hinaus, dass Frauen nicht aufgeben sollen, ihre Ansprüche nicht aufgeben sollen für Beziehungen. Also ich hatte für das Buch mit einer Frau gesprochen, zum Beispiel, die eine Party sehr früh verlassen hat, weil sie gesagt hat, ich muss jetzt noch 10.000 Förderanträge schreiben, weil sie eben nicht genug Geld von ihrem Ex-Partner bekommen hat. Und Frauen hasseln dann ohne Ende und sind leider eben oft allein verantwortlich, weil sich eben oft die Ex-Partner aus der Verantwortung sowohl finanziell wie auch praktisch stehlen. Ja, da ist man einerseits ein gutes Beispiel und gleichzeitig muss man da eben auch aufpassen, dass man sich nicht zu viel auflädt, ne, sondern immer wieder darauf hinweist, wo die Verantwortung hingehört. Und die gehört zu beiden. Und wie gesagt, ich plädiere dafür, dass es, wie gesagt, da schlägt mein Mediatorinnenherz, dass es gute Wege geben muss, dass beide diese Verantwortung übernehmen, selbst wenn es schwierig und eine Zeit lang konflikthaft ist.
Also das auch aushalten und durchstehen. Was möchten Sie denn Frauen, die uns zuhören, zum Abschluss noch kurz mitgeben, Frau Sembach?
Ja, also mein liebstes Beispiel ist ja auch immer von so einem Zukunftsforscher, so schwer das auch alles ist. Dass wie gesagt, ein Mann, mit dem wir ein Interview gemacht haben, hat gesagt, Frauen sind zukunftsresilienter. Wir sind besser vorbereitet für Schwierigkeiten. Wir sind flexibler, wir sind wacher, wir sind vernetzter. Wir sind Beziehung, glaube ich. Wir leben das anders. Wir investieren mehr in Beziehungen und das ist ein großes Pfund, was wir haben und das wir gut gestalten können. Und wir sollten einfach wahnsinnig stolz darauf sein, dass wir so sind. Und das so machen und uns immer wieder daran erinnern, dass wir auch gerade in schweren Zeiten, dass wir viel mehr können, als wir denken.
Vielen Dank für das schöne Gespräch. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Todt Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.